Podcast Südblicke. Stimmen aus dem globalen Süden. Folge: Kolonialismus in Guatemala. Noch immer aktuell: 500 Jahre Widerstand indigenen Frauen. Gespräch mit Lorena Kafnal.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Südblicke, Perspektiven aus dem globalen Süden. In jeder Folge sprechen wir mit Menschen im globalen Süden, die sich vor Ort für Gerechtigkeit und Veränderung einsetzen. So wollen wir mehr über verschiedene Weisen und Lösungen für globale Probleme erfahren, die uns alle betreffen. Die Klimakrise, Ausbeutung, globale Ungleichheit, Diskriminierung, koloniale Kontinuitäten und so weiter. Mein Name ist Luzdari Mavesoy Torres. Häufig wird Kolonialismus nur als ein historisches Phänomen erklärt. Es geht um die Eroberungen der europäischen Kolonialmächte. Es wird jedoch wenig oder gar nicht über die Menschen gesagt, die überfallen und kolonisiert wurden, über das Leben, das er davor und währenddessen gab. Noch seltener wird darüber berichtet, wie Kolonialismus bis heute weiter existiert und seine Folgen bis heute spürbar sind. Und es wird auch nicht über den Widerstand gesprochen, den indigene Völker von Anfang an geleistet haben und über die Kämpfe, die sich auch heute noch führen. Insbesondere nicht über die Kämpfe der Frauen. Wir wollen etwas dazu beitragen, diese Lücken zu füllen. Daher wollen wir euch in diesem Podcast Lorena Kafnal vorstellen, die uns von den Erfahrungen indigener Maya-Frauen in Guatemala erzählt. Sie erzählt uns, wie sie sich organisiert haben und ihre Territorien und ihre Körper gegen den Kolonialmarkt zu verteidigen. Wir hatten die Gelegenheit, Lorena während ihres Besuchs in Berlin im Sommer 2023 persönlich zu interviewen. Bei diesem Treffen konnten wir mit ihr über den Kolonialismus, der mit viel Gewalt seit über 5 Jahrhunderten in Guatemala präsent ist, sprechen. Im Folgenden stellt sich Lorena kurz vor.
Soy Lorena Kafnal, soy una mujer maya, Katchi, Quiche y Xinka.
Ich bin Lorena Kafnal, ich bin eine Frau der Maya, der Katchi und der Xinka. Ich bin Teil von 3 indigenen Völkern und ich bin ein aktives Mitglied des Netzwerks der Einheilerinnen des Territoriales Gemeindefeminismus in Chimuleo, Guatemala. Ich bin eine Maya-Einheilerin und ich bin Mutter. Ich komme aus einer Familie von Generationen von Frauen, die als indigene Ärztinnen, Kräuterkundige und Heilerinnen tätig waren. Mein Lebensweg führte mich aber auch dahin, westliche Medizin und Sozialpsychologie zu studieren.
Eine Heilerin, Gemeindefeminismus, Maya. Was lösen diese Begriffe in dir aus? Vielleicht wecken sie Interesse. Bewunderung, Verwirrung oder vielleicht sogar Ablehnen? In westlichen Ländern sind diese Begriffe und Konzepte oft nicht bekannt. Seit der Kolonialzeit wurde indigenes Wissen abgewertet oder als Teil der kolonialen Strategien gestohlen. Ich lade dich ein, deine Vorurteile, falls du welche hast, beiseite zu legen und dich Lorena und der Perspektive zu nähern, die sie uns auf den Kolonialismus in Guatemala zur Verfügung stellt. Ich lade dich ein, deine Überlegungen mit einigen Fragen zu beginnen, die dir das Thema näher bringen. Was weißt du über den Kolonialismus und seine Folgen? Hast du schon mal etwas über die Rolle der Deutschen im Kolonialismus in Guatemala gehört? Was weißt du über den antikolonialen Widerstand in Guatemala und den Widerstand der Maya-Frauen? Hast du überhaupt schon mal etwas über die Maya gehört? Hör dir den Podcast über den Kämpfe und Ansätze der Maya-Frauen gegen die Kolonialmacht an. Hör dir an, wie sich um ihre eigene Existenz, ihre Gemeinschaft und ihr Gebiet kümmern. Vielleicht findest du sogar Ideen für andere Probleme, wie etwa die Klimakrise und unsere Umgang mit der Natur. Bevor Lorena uns mehr erzählt, hier noch ein paar grundlegende Informationen.
Die Republik Guatemala ist mit 14,9 Millionen Einwohnerinnen das bevölkerungsreichste Land in Mittelamerika. Etwa 42% der Bevölkerung bezeichnen sich als indigene Völker, die sich in 22 Maya-Völker aufteilen. Die Maya sind im Zusammenschluss viele indigene Völker, die jahrtausenden lang in einem sehr großen Gebiet des heutigen Mittel- und Südamerikas lebten. Die Maya waren berühmt für ihre Architektur, Mathematik, Astronomie, ihren Kalender und ihre Schrift. Schon lange vor der Kolonialzeit hatten sie komplexe soziale Systeme und Lebensweisen. Im Jahre 1524 fiel Hauptmann Pedro de Alvarado unter der Führung Spaniens in das Gebiet der Maya ein, das später als Guatemala bekannt wurde. Die über tausenden gewachsenen Strukturen der Maya wurden ausgebeutet, aufgewertet oder zerstört. Die indigene Maya-Bevölkerung fiel Vernichtungskriegen und eingeschleppten Epidemien zum Opfer. Die spanische Kolonialherrschaft dauerte die nächsten drei Jahrhunderte an. 1821 erlangte Guatemala die Unabhängigkeit von Spanien. Dies änderte jedoch nichts Grundlegendes an der kolonialen Struktur, die in 300 Jahren aufgebaut worden war. Guatemala wird von den Criollos, den Nachkommen der spanischen Kolonisatoren, regiert. Sie sehen die Anwesenheit der indigenen Bevölkerung als lästig an und unterdrückten die Maya-Völker weiterhin mit Gewalt und Rassismus. Die Territorien der Maya waren schon nur noch ein Bruchteil dessen, was sie vor der Spanien waren. Doch auch diese wurden neue Kolonisatoren zum Besiedeln angeboten, die auf der Suche nach Reichtum aus Europa kamen. Dazu gehörten auch Deutsche.
Deutsche Kolonisatoren in Guatemala? Davon haben viele bestimmt noch nicht etwas gehört. Das Wissen allgemein zum deutschen Kolonialismus ist in Deutschland weiterhin eher gering. Wisst ihr, welche Kolonien Deutschland hatte? Vielleicht hat ihr schon einmal etwas von dem Völkermord an den Herero und Nama in heutige Namibia gehört. Die Geschichte der Deutschen in Guatemala ist eine andere Geschichte. Wer genau hat hier kolonisiert? War es der deutsche Staat? Waren es große Wirtschaftsunternehmen? Welche Folgen hat es bis heute? Im Folgenden erfahrt ihr etwas mehr über die Rolle der Deutschen bei der Kolonialisierung Guatemalas.
Im Jahre 1828 kamen die ersten deutschen Kolonisatoren in Guatemala an. Es entstand eine deutsche Kolonie, nicht getragen vom deutschen Staat, sondern vielen reichen Siedlerinnen. Sie bedienten sich an den Reichtum der Territorien der Maya und besiedelten große Flächen an Land. Sie griffen aber nicht nur Land und Reichtum an, sondern auch das Leben der indigenen Frauen und Männer. Sie versklavten sie oder zwangen sie als miserabel bezahlte Arbeiterinnen auf den großen Kaffee-, Kakao- und Kardamomplantagen für sie zu arbeiten. Die großflächige Plantagenwirtschaft hatte auch zur Folge, dass die biologische Vielfalt in Regionen wie Cobon und Alto Verapaz zerstört wurde. Die Macht dieser Kolonisatoren streckte sich bald auch auf den politischen und staatlichen Bereich. Sie erhielten die Landrechte auf angestammte Gebiete der Maya und es wurden Gesetze verlassen, die die indigene Bevölkerung zwangen, auf den Haciendas, den großen Anwesen der Kolonisatoren und ihren Nachfahren zu arbeiten. Ihre wirtschaftliche, politische und militärische Macht machte sie immer stärker. Und sie unterstützen offen Hitlers Aufstieg zur Macht und die von seiner Partei verkündete Nazi-Ideologie. Bis heute sind sie in Guatemala präsent. Die Besitzverhältnisse wurden nie geändert. Heute gehören nur noch 80,6% der Ackerlande der indigenen Völker, während 62,5% des Landes den Landbesitzerinnen gehören, die von den europäischen Kolonisatoren abstammen.
Die Geschichte der Maya in den letzten 500 Jahren ist eine Geschichte des Widerstands gegen Eindringen verschiedener Akteure in ihr Gebiet. Wir haben uns gefragt, woher sie diese Kraft zum Widerstand nehmen. Was trieb diese Maya-Frauen dazu, sich zu organisieren?
Wir sind Frauen, die sich in einem sehr komplexen politischen Kontext wiederfinden. Wir sind Maya-Frauen, allesamt aktive Mitglieder des Netzwerks der Jalirinnen. Und wir alle setzen uns dafür ein, indigene Gebiete zu verteidigen. Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens begann in Guatemala eine politisch komplizierte Zeit, der Einzug des Neoliberalismus in indigene Gebiete. Das führte dazu, dass die Konzession indigener Territorien in der Zeit, in der die Friedensabkommen gestärkt werden sollten, stark zunahm. Als Antwort darauf organisierten sich einige von uns Frauen zusammen mit anderen Frauen, Gemeinschaften und Territorien und kämpfen seitdem für die Verteidigung des Landes, auf den schon unsere Vorfahren lebten. Wir selbst erfahren es am eigenen Leib, welche Auswirkungen unsere öffentliche Benennung der verschiedenen Formen von Gewalt hat. Wir gehen bereits große Risiken ein, so große Risiken, dass sie es uns irgendwann gewaltsam aus unserem Territorium vertrieben haben. Todesdrohungen, Belagerungszustände, politische Verfolgung, Haftbefehle. Unsere Kämpfe finden in einem ziemlich schwierigen Umfeld statt, mit Menschen, die starke Verbindungen haben zum organisierten Verbrechen. Personen, die während des Aufstandsbekämpfungskrieges mit kriminellen Organisationsapparaten zu tun hatten, aber auch mit Drogenhandel. Hochrangige Beamte, die Immunität genießen und in Korruption verwickelt sind und die verschiedenen Unternehmen wie Industrien zum Abbau von Rohstoffen. Wasserkraftwerke oder Monokulturplantagen, die in Guatemala sehr weit verbreitet sind, Konzessionen verleihen. In dieser Situation als indigene Frauen im politischen Asyl haben wir das Netzwerk gegründet. Wir sind nicht mehr in unserem Territorium. Und inmitten dieser Flucht begannen wir wieder aufs Neue, diesmal mit einem viel tieferen Bewusstsein. Das erste Heilungsprozess war, der uns getragen hat. Aus dieser Situation heraus, in der wir zum Binnenmigration gezwungen waren, waren wir bereit, unsere Territorien zu verteidigen.
Das müssen wir erst mal wirken lassen. Macht euch das bewusst, was Lorenas Worten bedeuten. Seit Jahrhunderten werden die Maya von allen Seiten bedroht. Unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Unternehmen und viel Gewalt. Wir waren sehr beeindruckt von diesen Erzählungen und haben noch etwas mehr recherchiert. Was meint Lorena, wenn sie von den Aufstandsbekämpfungskriegen und den Friedensabkommen redet?
In den 60er und 90er Jahren erlebte Guatemala einen sozialen Aufstand, bei dem Indigene, Bäuerinnen, Studentinnen und Arbeiterinnen soziale Gerechtigkeit fordern. Die Regierungen reagierten darauf mit militärischer Gewalt. Dieser Krieg zur Aufstand gekämpft wurde von Privatarmeen unterstützt, die von Hacienda-Besitzerinnen finanziert wurden. Zwischen 1960 und 1996 wurden mehr als 200.000 Menschen getötet. In dieser Zeit wurden mehr als 600 Maya-Dörfer angegriffen. Die gewalttätigen Angriffe forderten Tausenden von Menschenleben. Am 29. Dezember 1996 wurde ein Friedensabkommen zwischen der guatemaltekischen Regierung und der Nationalrevolutionären Einheit Guatemalas, URNG, unterzeichnet. Dieses Abkommen beinhaltete nicht die Rückgabe von Territorien an die Maya-Gemeinden, auch wurde nicht versucht, die Verbrecher sexualisierter Gewalt aufzuklären und zu verurteilen, die von den bewaffneten Akteuren an Mädchen und Frauen, in der Mehrzahl indigene Maya-Frauen, verübt wurden. Seit der Unabhängigkeit Guatemala im Jahre 1821 haben die herrschenden Regierungen die indigenen Völker weiter ausgegrenzt und enteignet. Wenn Lorena von Konzessionen spricht, meint sie damit die Wirtschaftsverträge, die die Regierungen in den letzten 30 Jahren mit multinationalen Unternehmern abgeschlossen haben. Diese ökonomischen Verträge erlauben die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in den Gebieten der Maya. Infolgedessen werden die Gemeinschaften weiterhin gewaltsam und mit Unterstützung der Armee aus ihren Gebieten vertrieben.
Vor diesem Hintergrund der andauernden Gewalt organisieren sich die Maya-Frauen des Netzwerks der Heilerin, um ihre Leben und ihre Gebiete zu verteidigen. Lorena gibt uns einen Einblick, wie sie diese Geschichte der Gewalt bis heute spüren.
Esa va a ser una dimensión política muy clara para que en la vida cotidiana.
Darauf gibt es eine sehr politische und sehr klare Antwort. Im täglichen Leben tragen unseren Körper und unser Land eine Last mit sich, bestehend aus vielen Erinnerungen an historische strukturelle Schmerzen. So wie das Gewalttätige Eindringen in den Körper eines Mädchens, in den Körper einer Frau durch sexuelle Gewalt alle Dimensionen ihrer Existenz durchbricht. So empfinden wir auch die spanische Kolonisierung als eine Form der gewalttätigen kolonialen Durchdringung des Landes. Für uns ist es also eine territoriale, sexualisierte Form der Gewalt. Beispiele dafür sind der Metallbergbau und die großen Wasserkraftwerke. Sie dringen gewaltsam in das Land ein. So wie es also sexualisierte Gewalt an den Körpern gibt, gibt es auch sexualisierte Gewalt an dem Land. Und das ist patriarchal, kolonial, kapitalistisch und neoliberal. Seit 2005 sagen wir daher, dass unser Körper das erste Territorium ist, das wir verteidigen.
Por eso para nosotras plantearlo de territorio cuerpo va a ser un enunciado que hoy es un enunciado político vital.
Für uns ist das heute eine wichtige politische Aussage, den Zusammenhang zwischen Körper und Territorium anzusprechen. Wir wollen eine Beziehung herstellen, wie sich in der Geschichte Völker und Gemeinschaften organisiert haben, um die Beziehung zwischen Körper und Land zu verteidigen, ihr Territorium. Wir haben damit begonnen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es oft von den Gemeinschaften sehr positiv bewertet wird, wenn viele Frauen den Weg gegen den Bergbau verteidigen, zum Beispiel Frauen wie wir. Aber wenn Frauen sexuelle Gewalt und Belästigung anprangern, scheint es, als sei es dies nur ein Frauenproblem. Die Männer oder die indigenen Autoritäten, so scheint es, sind nicht da. Denn wir sind die Einzigen, die eine kommunale Beschwerde oder eine Beschwerde bei der westlichen Justiz einreichen. Also haben wir 2005 begonnen, Nein zu sagen. So wie der Werk verteidigt wird, haben wir auch historisch gesehen eine Form von Kolonialismus, Enteignung, Plünderung und Genozid erlebt. Das ist auch eine Form der territorialen Gewalt. Daher wird territoriale Gewalt auch über unseren Körper ausgeübt, in dem Sinne, dass wir, so wie wir das Land verteidigen, auch unseren Körper verteidigen müssten. Der Enthusiasmus, mit dem wir uns einsetzen, dass Wasser nicht angerührt wird, die Wälder nicht angerührt werden, all das, was die Kolonisierung dem Land angetan hat. Nun, wir müssen dieses Gefühl auf den Körper übertragen. In einem Moment haben wir hier in der territorialen Verteidigung ein Ungleichgewicht erkannt. Wir verteidigen das Land, aber die Körper von Mädchen und Frauen sind uns egal. Sie werden oft von indigenen Männern angegriffen. Deshalb haben wir 2007 etwas in der Xinka-Sprache geschaffen. Das heißt, Likituju Jakinal Kueponaru. Was Verteidigung und Rückgewinnung des Territoriums Körper Erde bedeutet. Wir sagten, dass wir den Kampf gegen die Gewalt an den Körpern von Mädchen und Frauen nicht aufschieben werden und dass wir dabei die Dimension der Erde mitdenken werden, denn ohne können wir nicht existieren.
Dieser Mechanismus, den Lorena beschreibt, ist in uns im Grunde bekannt. Auch in Deutschland und anderen Regionen der Welt scheinen Fragen rund um die Rechte von Frauen Frauensache zu sein. Veränderungen diesbezüglich wurden und werden von Frauen erkämpft. Beispielsweise wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau durch ihre Partner oder Ex-Partner ermordet. Schaut euch Proteste an, die das thematisieren. Oder schaut auch die Proteste weltweit zum Recht auf Abtreibungen an. Wer protestiert da? Versuchen wir also noch ein bisschen besser zu verstehen, wie Lorena diesen Mechanismus analysiert und ihn mit dem Kampf um ihre Territorien zusammenbringt. Was meint sie mit Territorium Körper, Territorium Erde? Was bedeuten diese Verbindungen und wie hängen sie mit dem Kolonialismus zusammen? Für ein besseres Verständnis ist es vielleicht hilfreich, Lorena weiter zuzuhören. Dann können wir verstehen, was Territorium für die Maya-Gemeinschaften bedeutet.
Cuando en pueblos indígenas decimos territorio, no nos estamos refiriendo a un mapa geográfico. Estamos hablando de todas las relaciones de manifestación de la vida en un lugar.
Wenn wir indigenen Völker von Territorium sprechen, meinen wir keine Landkarte, sondern alle Formen des Lebens an einem Ort und zu einer Zeit. Diese Territorien, diese Körper können eine bestimmte Grenze haben, aber sie sind nicht darauf festgelegt. Wenn wir also Territorium sagen, meinen wir immer zuerst alle diese Verbindungen des Lebens. In diesen Territorien gibt es Körper, die ein Bewusstsein für das Leben in diesem Territorium haben und ein Bewusstsein für die Erde, die eine weitere Verbindung für unser Lebensprinzip erzeugt. Dieses Prinzip nennen wir Gegenseitigkeit des Lebens. Wenn ich also von Territorium spreche, dann ist dieses wunderbare Territorium vor dem Eindringen des Patriarchats. Dieses Territorium würde jedoch durch die Formen der Unterdrückung, die verbos gegen die Körper ausgeübt würden, gebrochen. Und diese zerbrochenen Verbindungen des Territoriums Körper-Erde hinterlassen bei uns heute eine Ansammlung von Erinnerungen an Unterdrückungen in den Körper. Lass mich ein Beispiel geben. Wenn wir Avyayala sagen, meinen wir damit das Blut, das frei mit der Erde wandelt. Siehst du, das ist wunderschön. Avyayala steht für Körper, die mit dem Bewusstsein für das Leben über Täler und Berge wandern, durch den Dschungel, die Wälder, die Wege ohne Grenzen, ohne Länder. Jedes Land und jede Grenze ist das Ergebnis eines patriarchalen Systems der Herrschaft, der Macht und der Kontrolle über das Land. Und mit dieser Macht und Kontrolle ist auch die Kontrolle der menschlichen Mobilität verbunden.
Das Konzept der Maya-Frauen über die Verbindung von Territorium, Körper und Land, es ist für uns in Südblicke von großem Wert. Dieses ganzheitliche Lebenskonzept wird in westlichen Kontexten oft als gewertet. Doch für uns erhält es viele Antworten auf das Zusammenleben zwischen uns und dem Leben, das wir Natur genannt haben. Wie ist das für dich? Spürst du Appell oder bist du inspiriert? Übrigens, das Wort Avyayala ist die Bezeichnung vieler indigenen Völker für den amerikanischen Kontinent. Der Begriff Amerika kam erst mit den Kolonisatoren. Die Gewalt, die das Territorium Körper und das Territorium Erde erfahren haben, soll geheilt werden. Das ist das Grund und Ziel des Netzwerks der Ahnenheilerin. Für die in diesem Netzwerk organisierten Maya-Frauen sind weite Räume, Körper und Erde im Territorium lebenswichtig. Und beide wurden und werden durch den Kolonialismus verletzt und ausgebeutet.
Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, decir también que cuando nosotras caímos en conciencia.
Was ich euch ehrlich sagen möchte, als uns bewusst würde, wie oft wir gezwungenermaßen migriert sind, wegen dem Kolonialismus, wegen dem Krieg zur Aufstandsbekämpfung und jetzt wegen dem Einzug des Neoliberalismus, wurde uns klar, dass wir eine Menge Gewalt und Erinnerungen an Schmerz und Verletzungen mitbringen. Und deshalb sprechen wir von Heilung. Dabei geht es nicht nur darum, ein Kräuter wahrzunehmen, um sich zu entspannen. Es geht darum, die Heilung durch das Wissen unserer Vorfahren politisch zu machen. Es geht darum, Heilung in der heutigen Zeit zu suchen, die nicht mehr die Zeit der Vorfahren ist, sondern die heutige Zeit der Maya. Es geht auch darum, angesichts der vielfältigen Unterdrückungen, die wir erleben und die vielen internalisierten Gefühle, ausgelöst durch Rassismus, Enteignung und Gewalt, politisch zu machen. Damit wir nicht auf ewig Opfer dieses Unterdrückungssystems bleiben, und um uns auch in dieser Zeit zu emanzipieren.
Wir, das Team von Südblicke, danke Lorena für die Großzügigkeit, mit der sie die Perspektive derjenigen mit uns geteilt hat, die täglich mit Kolonialismus konfrontiert sind. Wir hoffen, dass du ein bisschen nachspüren kannst, was es bedeutet, kolonialisiert zu werden. Was es bedeutet, wenn wir sagen, dass koloniale Strukturen bis heute existieren und Kolonialismus kein Ereignis der Vergangenheit ist. Wie wir gehört haben, ist die Grundlage von Kolonialismus Gewalt, die auch patriarchalen, rassistischen und kapitalistischen Denken beruht. Patriarchal, weil er auf Gewalt gegen andere beruht, die als minderwertig und schwach gelten, rassistisch, weil er nicht westliches Leben und nicht westliches Kulturen abwertet, und kapitalistisch, weil er darauf abzielt, Reichtum abzuhäufen, indem das Leben in seiner ganzen Vielfalt ausgebeutet wird. Vielleicht trägt der Podcast dazu bei, Anerkennung für die jahrhundertelangen Kämpfe und die Perspektiven der Maya zu entwickeln. Vielleicht trägt der Podcast auch etwas dazu bei, dass du die Ursache für die aktuelle Verteilung von Reichtum etwas mehr verstehst. Und vielleicht haben dich auch Lorenas Worte mitgenommen, einen ganzheitlichen Blick auf Leben und Land zu werfen. Vielleicht hilft diese Perspektive in unseren Diskursen rund um die Klimakrise und Nachhaltigkeit. Wir laden dazu ein, dass ihr den Fragen, die dieser Podcast ausgelöst hat, nachgeht und euch weitere Perspektiven sucht. Der Podcast ist nur ein kleiner Teil, die große Wissenslücke im globalen Norden zu füllen.
Eine Produktion von Südblicke mit der Unterstützung von Verwindung e.V. Das Projekt Antikoloniale feministische Perspektiven für Berliner Schulen wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, durch das BIKO-Programm Bildungsarbeit an Schulen zu Kolonialismus, der Stiftung Nord-Südbrücken und der Kolonialität vom Brot für die Welt. Die dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der Fördermittelgeber wieder.